Tosca, ein Krimi, ein Schocker, Volkswagen Group Culture, das ist unsere Podcast-Premiere. In dieser Folge geht es um eine der schönsten, berühmtesten und beliebtesten Opern aller Zeiten. Giacomo Puccinis Tosca steht in diesem Jahr im Zentrum der Osterfestspiele Salzburg. Mein Name ist Sandra Voss und ich freue mich sehr auf unseren ersten Gast. Er ist Musikwissenschaftler, Journalist, absoluter Tosca-Kenner und Spezialist. Er hat ein Buch über Puccinis legendäre Oper geschrieben. Er macht Führungen in Rom zu den Originalschauplätzen. Und wir sind gespannt zum Beispiel darauf, wie viele Tosca-Aufführungen er in seinem Leben schon genossen hat. Michael Horst, schön, dass Sie hier sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Können Sie sich noch an Ihre allererste Tosca erinnern?
Das kann ich wohl, ja, das muss hier in Berlin gewesen sein, glaube ich. Das war die erste Tosca, die ich dann aber auch viele Male wieder gesehen habe und die hat mich unglaublich fasziniert, weil sie den Originalschauplätzen von Rom so unglaublich nahe kommt. Der damalige Bühnenbildner Filippo San Giust hat sich davon sehr inspirieren lassen und dann eben diese dortigen Bauwerke aus Rom, die Engelsburg und Sant'Andrea della Valle, auf der Bühne sozusagen wiederzusehen, das hat mich fasziniert und das war eigentlich der erste Eindruck, den ich von der Oper gehabt habe. Die Oper, die Musik natürlich auch, aber eben auch vor allen Dingen der visuelle Eindruck dieser originalen Schauplätze.
Sie sprechen ja auch fließend Italienisch.
Das ist richtig.
Machen auch Führungen dann zu eben diesen Schauplätzen.
Genau.
Und wie viele Toscas haben Sie seitdem gesehen, seit dem ersten Mal?
Na, seitdem habe ich bestimmt, ich mal so 20 habe ich wohl gesehen, schon nicht immer verschiedene, manche auch mal wieder dieselben in verschiedenen Besetzungen, weil es natürlich einfach interessant ist, immer neue Sänger zu erleben. In Berlin sind ja auch immer wieder die berühmtesten Tenöre durchgeschleust, sagen würde ich jetzt nicht, aber zumindest haben da in dieser Inszenierung gastiert. Ich erinnere mich noch an die letzte Aufführung von Luciano Pavarotti, wo er ja schon relativ hinfällig war und er hat diese ganze Oper dann nur noch im Sitzen singen können, also weil er gar nicht mit seinen Knien solche Probleme hatte. Singen konnte er noch relativ gut, aber mit den schauspielerischen Fähigkeiten war das dann schon sehr eingeschränkt.
Wenn Sie jetzt einem Opernneuling erklären sollten, was da auf der Bühne passieren wird bei Tosca, was würden Sie ihm sagen?
Worum geht es in Tosca? Das ist eine leichte Frage, auf die es eine sehr schwierige Antwort nur gibt, denn die Handlung ist so ungemein komplex, dass man sie nicht wie etwa Tristan in drei Sätzen erklären kann. Grundsätzlich ist es natürlich einfach eine Liebesgeschichte, eine Dreiecksgeschichte, eine Frau zwischen zwei Männern mit vielen, vielen Problemen, die durch die ganzen politischen Hintergrund entstehen, dass eben die beiden Männer verschiedenen politischen Lagern angehören. Der eine Mann ist ihr Liebhaber, der andere will ihr Liebhaber werden. Sie selbst bezieht klar Position, sie liebt nur ihren Cavaradossi und sie hasst eigentlich diesen Scarpia, diesen Polizeichef, der sie aber unbedingt dann erobern will. Und das ist eigentlich die Geschichte, was eben daraus passiert, wenn solche Verwicklungen immer mehr an Drama zunehmen. Und das Drama ist ja dann vor allen Dingen, dass am Ende überhaupt keine der Hoffnung überhaupt erfüllt wird, sondern am Ende alle drei Protagonisten sterben. Sei es, dass sie ermordet werden oder dann durch Selbstmord in den Sprung in die Tiefe mit dem Tosca dann ihrem Leben ein Ende setzt.
Die Hauptdarsteller, also ich denke immer an Romeo und Julia zum Beispiel. Mhm. Ich meine, da sind auch, es ist für mich auch nicht gerade, also ich finde es nicht so wahnsinnig befriedigend. Ich habe lieber ein Happy End. Ist es jetzt so erfolgreich, weil sie am Ende gestorben sind, die Hauptperson, oder ist es trotzdem?
Ich würde mal sagen, trotzdem. Aber das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende, dass sie am Ende sterben, sondern einfach die Geschichte selbst ist so spannend und die Art und Weise, wie Puccini es auf die Bühne gebracht hat, das ist das, was die Menschen fasziniert. Es gibt einen sehr schönen Satz von ihm, den er gegenüber einem seiner Librettisten, Giuseppe Adami, mit der er die Turandot gemacht hat, gesagt hat: Es gibt bestimmte Gesetze im Theater. Interesse wecken, überraschen, rühren. Das war seine größte Maxime für die Oper. Und in der Tosca ist das exemplarisch und vorbildlich verwirklicht worden, nicht? Der Plot selber ist einfach interessant. Gibt's überhaupt kein Thema, ne? Das ist einfach eine wahnsinnig tolle Geschichte vor dem Hintergrund von Rom. Dann überraschend, das ist die zweite Geschichte, dass der Zuschauer auch im Atem gehalten wird durch das, was passiert. Es gibt dauernd Störungen. Es beginnt ja schon am Anfang, dieser entflohene Konsul aus der Engelsburg entflohene Häftling Angelotti, der frühere Konsul, stürzt in diese Kirche Sant'Andrea della Valle. Das ist wirklich so ein Überraschungsmoment. Und dann folgt immer wieder, dass die Paare, die dort gerade sind, dass irgendwas passiert. Dann passiert einige Zeit später dieser Kanonenschuss, der von der Engelsburg ertönt, um zu signalisieren, dass eben dieser Gefangene entflohen ist. Das bringt die ganze Geschichte wieder völlig durcheinander. Oder im zweiten Akt dann, wo Cavaradossi gefoltert wird und plötzlich dieser Bote hereinbricht und berichtet, dass eben Napoleon doch da bei dieser Schlacht da in Norditalien gesiegt hat, was die ganze Handlung, was dafür sorgt, dass Capia sozusagen die Kinnlade runterfällt und die ganze Geschichte einen völlig neuen Lauf nimmt. Also das ist etwas, was, glaube ich, den Zuschauer ganz besonders in Atem hält. Und der dritte Punkt, eben rühren, ja, die Person, immer das Schicksal von Tosca vor allen Dingen ist etwas, was einem dann wirklich das Herz fast, also nicht brechen lässt, aber was einen unglaublich mitnimmt, weil man sieht, wie diese Frau kämpft und am Ende erst geglaubt hat, sie würde also siegen, gewinnen, wenn sie sich diesem Mann hingibt. Und dann aber so völlig enttäuscht wird natürlich und am Boden zerstört, am Ende dann selbst ihrem Leben ein Ende setzt. Also das sind einfach so Faktoren, die dafür sorgen, glaube ich, weswegen die Menschen diese Oper so lieben.
Puccinis herrliche Musik, also ich meine diese
Also nicht nur die
Schmelzer, tut ja auch sein Übriges dazu.
Ganz unbedingt. Die Musik ist einfach meisterlich komponiert. Da gibt's überhaupt nichts. Und da kann man noch so viel kritisieren, dass es vielleicht kitschig wäre. Die Musik ist absolut nicht kitschig. Die Musik ist einfach, deswegen so großartig, meiner Meinung nach, weil eben Puccini in der Lage war, diese ganzen verschiedenen Situationen, diese Charaktere und die Situation der Oper in unglaublich gut in Musik umzusetzen. Nicht? Sei es eben die Liebe zwischen Tosca und Cavaradossi, sei es diese Gier, die Scarpia auf Tosca hat, dann aber auch die Angst, dieses Drama, was sich zwischen Tosca und Scarpia abschiebt, wo er sie bedrängt und bis zu dieser Hoffnungslosigkeit am Ende. Puccini war wirklich jemand wie wenige andere, wie Mozart würde ich mal sagen, wie Verdi vor allen Dingen, der für die verschiedensten menschlichen Stimmungen auch sehr, sehr genau die entsprechende Musik gefunden hat.
Und ich meine, dazu neigen wir in Deutschland ja auch zu sagen, wenn etwas vielen Leuten gefällt, dann kann das gar nicht so gut sein. Ich bin da anderer Ansicht. Ich weiß nicht, wie Sie das
finden. Gut, ja, natürlich. Ich meine, ich habe erst mit dem Buch, was ich geschrieben habe, intensiv angefangen, mich mit der Oper zu beschäftigen, weil ich vorher auch immer dachte, naja, es ist Puccini, so. Sehr populär, sehr beliebt. Man kennt die wichtigsten Arien daraus. Das sind ja wirklich auch Hits. Aber das schien mir auch alles immer nicht so wahnsinnig spannend. Und als ich mich dann intensiv da reingekniet habe, habe ich erstmal festgestellt, wie kunstvoll diese Oper ist, dass eben ja auf 2 Stunden ein solches Drama reduziert wurde und wie lange eben, um das auch mal gleich zu sagen, der Komponist Puccini mit seinen beiden Librettisten Luigi Illica und Giuseppe Giacosa gebastelt hat, gefeitet hat. Also 3 Jahre lang haben die sich, muss man sagen, mehr oder weniger gezofft. Sie haben diskutiert, sie haben gestritten, um dieses Libretto zustande zu bringen. Und das merkt man einfach, dass dieses Libretto von vorn bis hinten auch durchdacht ist und in so geschickt gebaut, alles fürs Theater gemacht, für die Szene. Das ist wirklich ein Meisterwerk.
Wenn Sie Tosca, Cavaradossi, Scarpia und Angelotti mit jeweils 2 Worten schreiben sollten, ginge das?
Ich werde es versuchen. Fangen wir mal mit am einfachsten an, mit Angelotti, entflohener Häftling, hektisch und hilfebedürftig. Dann Cavaradossi, ein leidenschaftlicher Liebhaber und politischer Patriot, der aber, wenn man es mal so relativ sagen darf, die am wenigsten spannende Figur der Oper ist. Scarpia, ein absolutes spannendes Profil. Ein Mann getrieben zwischen Machtbewusstsein, Gier, sexueller Gier, trotzdem aber auch ein Gentleman, der Frauen verführen möchte, der sich seine Freiheiten nimmt, die andere ihm so nicht einfach zugestehen würden. Und insofern auch eine Person, der man bei all ihrem Ekligkeit trotzdem auch Sympathien abgewinnt, weil er wirklich, er setzt sich selbst die Maßstäbe. Das, was man auch gerne vielleicht mal machen möchte. Er lässt sich nicht von anderen was diktieren, sondern er ist jemand, wie gesagt, als Polizeichef, der zwar auch Willkür, aber eben seine eigenen Überlegungen hatte, was für ihn Freiheit ist und dafür auch einsteht.
Und Tosca?
Ach, Tosca. Das ist die spannendste natürlich, Entschuldigung, das ist die spannendste Figur. Tosca ist für jede Sängerin ein faszinierendes Beispiel von, wie man sich entwickeln kann. Sie ist am Anfang, sie ist einfach die etwas eitle, selbstbewusste Diva, die in die Kirche reinkommt am Anfang, so wie der reingerauscht kommt, so mit dem Blumenstrauß. Und dann also da der Madonna Blumen bringt, aber in einer Art und Weise, man sieht gleich, es ist große Szene. So, es ist große Theater. Und wie sie im zweiten Akt dann plötzlich merkt, dass eben das Leben selbst auch zum Drama werden kann und sie plötzlich vor Entscheidungen gestellt wird, die sie nie für möglich gehalten hätte. Sie ist die Einzige, die diesen Mann retten kann. Und sie muss absolut über ihren Schatten springen. Sie weiß, sie kann ihren geliebten Mario Cavaradossi nur retten, wenn sie sich diesem Polizeichef hingibt. Und das bringt sie in solche Konflikte. Sie überwindet diese Konflikte. Sie wächst über sich hinaus, indem sie Scarpia ersticht, was als gute Katholikin, das wäre für sie undenkbar gewesen. Und das ist eben ja wirklich eine Frau, die völlig neue Proben bestehen muss und dadurch aber unglaublich an sich wächst.
Die Geschichte von Tosca ist ja frei erfunden. Der historische Hintergrund stimmt. Politische Situation um 1800 in Rom war wie folgt.
Ja, das ist das Spannende an dieser Oper, dass es eben einen wahren historischen Hintergrund gibt. Die Oper spielt ja, und das kann man ganz genau sagen, am 17. und 18. Juni 1800. Warum weiß man das so genau? Weil eben genau an diesem Tag da in Norditalien eine Schlacht stattfand, in der Napoleon auf die Österreicher getroffen ist, bei Marengo. Und das war eine zweigeteilte Schlacht, was eben für die Tosca auch sehr wichtig ist, weil im ersten Teil dann die Österreicher Napoleon besiegen. Diese Nachricht kommt nach Rom, alle sind wahnsinnig begeistert, deswegen soll ja auch ein Tedeum angestimmt werden, deswegen soll ein großes Fest stattfinden und am zweiten Tag rafft dann auf irgendwelche Art und Weise Napoleon seine restlichen Truppen nochmal wieder zusammen, wagt einen neuen Angriff und gewinnt gegen die Österreicher, womit eben dann die Niederlage besiegelt wird. Und das ist ja eben dieser Moment, dieser auch wirklich sensationelle Moment im zweiten Akt, wo dann der Bote in diese Folterung Cavaradossis reinplatzt mit der Nachricht, Napoleon, wir sind geschlagen, Napoleon hat gesiegt.
Es war ein Erfolg, aber kein Triumph. Und Puccini war ja auch nicht komplett zufrieden, oder?
Das ist richtig. Ja, man kann sich gut fragen heutzutage, warum.
Ja.
Denn die Besetzung, alles, das war eigentlich ganz ordentlich. Das Opernhaus war nicht das erste Opernhaus, war damals schon die Scala das erste Opernhaus. Aber die Oper musste natürlich in Rom uraufgeführt werden. Eine Oper, die in Rom spielt, konnte man jetzt nicht in Mailand uraufführen. Vielleicht lag es einfach daran, diese neue Form der Musik, das muss man ja auch mal sagen. Puccini hat das ja durchaus weiterentwickelt. Er war ein großer Fan von Richard Wagner. Das wissen die wenigsten, aber es war so. Er hat sich schon als junger Student damals die Partitur des Parsival gekauft mit einem Kommilitonen zusammen. Das war ein, zwei Jahre nach der Uraufführung und hat die durch und durch studiert. Es waren natürlich nicht die Geschichten, die ihn studiert, diese Plots mit den Göttern und so, das war ihm völlig fremd. Aber die musikalische Art und Weise durchzukomponieren, nicht in eine Arie an die andere zu sehen, das hat ihn sehr fasziniert. Und das ist ja bei der Tosca auch so. Die Oper fließt und fließt immer weiter. Es gibt eigentlich nur eine einzige separate Arie. Das ist die berühmte Arie Visi d'arte der Tosca, wo man dann auch sehr schön hinterher klatschen kann. Aber auch die beiden, gerade die beiden Arien von Cavaradossi, Recondita Armonia im ersten Akt und Eleutherma le Stelle im dritten, sind eigentlich so eingefügt in den Orchester, in das Orchesternetz, würde ich mal sagen, dass das immer weitergeht. Und das hat die Leute, damals das Publikum, irgendwie schon ein bisschen irritiert. Wobei die Meinung sehr auseinanderging, also auch in der Kritik nachher manche, es war einfach ein völlig neues Werk und manche haben gesagt, ja, das ist also wie bester Verdi und es klingt eigentlich nach Massenet und das ist die beste Oper von Puccini überhaupt. Und andere haben gesagt, nein, also Bohème und Manon Lescaut ist viel besser. Also dass sich, aber man muss trotzdem sagen, es hat sich so, es ist sofort dann auch in London, in Paris, in New York nachgespielt worden und seitdem auch nie von den Bestsellerlisten, würde ich mal so sagen, verschwunden. Also ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Es ist eigentlich immer unter den ersten 10 der meist aufgeführten Opern gewesen.
Was mich jetzt noch, also es ist, ich hoffe, das ist nicht zu trivial, aber am Ende, der stirbt Tosca, sie springt von der Mauer der Engelsburg. Und sie machen ja diese Romführung.
Ja.
Das müsste schon ein olympischer Sprung sein, um da tatsächlich dann nicht auf der Straße zu landen.
In der Tat. Ja, natürlich, klar. Das ist ja ein ganz, ganz spannender Punkt. Und wenn Sie auf meine Führung ansprechen, das ist natürlich auch eine Sache, die ich unbedingt ansprechen muss. Man muss erstmal natürlich sagen, also es ist ein erhebender Moment. Immer, ich stelle es immer wieder fest, wenn meine Gäste dann durch das ganze Labyrinth der Engelsburg geführt worden, es ist ja einfach, das ist die Begräbnisstätte Kaiser Hadrians in den unteren Etagen, dann später haben dann verschiedene Päpste sich da ihre Wohnungen dann gebaut, dann ist das Gefängnis gewesen, hat ja immer gewechselt und dann kommt man ganz auf die alleroberste Plattform, normalerweise scheint die Sonne, man kommt auf diese Plattform und man hat diesen Rundumblick auf Rom. Das lässt einem schon den Atem dann stocken. Dann sieht man da drüben St. Peter. Das ist ja auch nicht weit, denn es gab ja auch den Fluchtweg von St. Peter zur Engelsburg. Und dann ist die Frage tatsächlich mit der Tosca, wo ist sie da hingesprungen? Bei Victorien Sardou, von dem wir noch gar nicht gesprochen haben, das war ja der ursprüngliche Dramatiker, nach dessen Vorlage dann das Libretto entstanden ist, der ist anscheinend nie in Rom gewesen und in dessen Schauspiel La Tosca springt sie in den Tiber.
Ja.
Ja. Und das ging natürlich gar nicht. Und als Puccini dann Sardou in Paris besucht hat, hat er ihn darauf angesprochen, das müsste er doch wohl ändern. Es gibt einen sehr schönen Brief dann von Puccini an seine Verleger Ricordi, wo er schreibt, ja, und er hat sich da irgendwie sehr merkwürdig angestellt und gesagt, ach ja, das müssen wir doch nicht so eng sehen. Und ich habe gesagt, das können wir nicht machen. Man muss sich auch vorstellen, wenn Römer dann die Oper sehen, hätten sich natürlich totgelacht. Und Puccini hat dann darauf bestanden, dass das geändert werden müsste. Und schließlich hat dann irgendwie Sardou dann gesagt, ganz jovial, okay, wenn sie das dann ändern wollen, dann ändern sie das. Und somit springt sie nur in die Tiefe. Das heißt, sie springt ja auf die, auch noch nicht mal, also wenn man da oben steht, auch noch nicht mal unten auf die Straße, sondern darunter ist noch ein weiterer Innenhof, wo eigentlich ursprünglich die Hinrichtungen stattfanden. Die fanden nie ganz oben auf der obersten Plattform statt, sondern eine Etage tiefer. Aber egal, auch da wäre sie dann in den Tod gesprungen.
Ich glaube, ich werde auf jeden Fall bei Ihnen eine Rumpfführung buchen. Darüber sprechen wir gleich nochmal. Außer Konkurrenz.
Vielleicht noch etwas zu den, wir hatten noch gar nichts zu den Originalschauplätzen. Das ist ja auch das Besondere an der Oper. Meines Wissens die einzige Oper, die solche Originalschauplätze hat, die man auch heute noch besichtigen kann.
Ja.
Nicht? Es gibt ja genug Opern, zum Beispiel, die in Sevilla spielen. Der Barbier von Sevilla spielt dort, Carmen spielt dort, Fidelio spielt dort, aber man könnte nie irgendwo hingehen und sagen, das ist jetzt hier der Ort, wo Carmen erstochen wurde. Während hier ist ja wirklich der erste Akt, Sant'Andrea della Valle, die Kirche, die Hauptkirche der des Theatinerordens, die auch in München eine wichtige Kirche haben, genau noch so zu besichtigen heute, wie sie 1800 dort war. Das der Palazzo Farnese im zweiten Akt, wo dann Scarpia da sein Arbeitszimmer hat und wo auch das Fest stattfindet, heute noch genauso opulent und großartig, ja, von Michelangelo mitgebaut. Man kann nur nicht mehr rein, weil es eben französische Botschaft ist. was historische Traditionen hat. Eben über Neapel und die Bourbonen ist es dann an Frankreich gegangen und eben die Engelsburg auch heute noch genauso wie 1800 eines der interessantesten und spannendsten Bauwerke überhaupt in Rom. Und ja, wie gesagt, also sie spielt in die Handlung. Die Handlung ist fiktiv, aber sie spielt in Orten, die es damals so gegeben hat und die es auch heute noch genauso gibt.
Wunderbar. Und um noch einmal zu diesem Sprung zu kommen, es gibt da ja diese Legende, dass die Tosca gesprungen ist und einige Regisseure haben dann ein Trampolin aufgebaut, sie springt und federte wieder hoch und war dann hinter der Mauer wieder aufgetaucht. Haben Sie da auch irgendwie mal besondere Erlebnisse gehabt mit diesem letzten Sprung?
Nein, leider nicht. Ich kenne natürlich auch die Geschichte, sie wird ja irgendwie kolportiert, dass Otto Schenk, der berühmte Wiener Opernregisseur, sie immer weitergegeben hat, ob sie bei ihm passiert ist, dass eben die schwergewichtige Diva dann eben so ein Trampolin irgendwie benutzt hätte und dann eben zumindest in den obersten Rängen was zu sehen war. Es muss ein völlig kurioser Eindruck gewesen sein. Ich habe sowas nie erlebt irgendwie. Ich frage mich immer wieder, es wird irgendwie, werden da Kissen ausgebreitet und sie springen auch meist nicht sehr weit runter. Aber das ist natürlich schon eine sehr heikle Situation und wo Sängerin dann gut aufpassen muss. In dem Zusammenhang eine wirklich sehr besondere Geschichte, wie das Schauspiel von Sardou war ja geschrieben für die sehr berühmte Sarah Bernhardt.
Ja.
Die dann auch mit dieser Rolle getourt ist. Puccini selbst hat sie eben auch dann in Italien auf Französisch in der Rolle gesehen und da zum ersten Mal einen Eindruck von bekommen und war sofort hingerissen, das wäre eine Oper für ihn. Ne? Und hat dann einige Zeit gedauert, aber das war eben die wichtigste Darstellerin. Und sie hat dieses Schauspiel, diese Rolle auch immer noch wieder aufgeführt mit großem Erfolg, als die Oper längst existierte. Das Tragische ist eben, dass sie dann 1910, glaube ich, war es, dann in Rio de Janeiro bei diesem besagten Sprung am Ende sich so schwer verletzt hat, dass einige Zeit danach das untere Bein amputiert werden musste und sie die letzten Lebensjahre dann auf der Bühne mit Prothese gespielt hat. Eine Sache, die auch, die Tragik dieser Oper nochmal unterstreicht. Nicht?
Ist es Ihre Lieblingsoper, würden Sie sagen, oder gibt es Opern, wo Sie sagen, nee, da ist noch was drüber?
Es ist absolut eine meiner Lieblingsopern, weil ich sie nun oft gesehen habe und immer wieder neue Facetten daran erkenne. Wie ich schon sagte, allein schon die Beschäftigung damit hat mir gezeigt, wie spannend, dass diese Oper, wie technisch oder auch musikalisch perfekt diese Oper komponiert. Und ich bin Musikwissenschaftler von Haus aus, insofern analysiere ich natürlich auch Opern und höre sie mir nicht einfach nur so genießerisch an. Und insofern kann ich immer nur wieder den Hut davor ziehen, was Puccini da erreicht hat. Und da ist eben, wie gesagt, kommt bei Tosca einfach so viel zusammen, was passt, weshalb ich sie mir immer wieder sehr, sehr gerne anhöre.
Dann reden wir jetzt nochmal über die Inszenierung in Salzburg. Mhm. Anja Hateros singt die Tosca. Haben Sie sie schon mal live erlebt?
Zum Glück diverse Male, da sie also hier in Berlin auch regelmäßig in dieser alten Inszenierung aufgetreten ist und eine faszinierende Tosca. Also ich finde, sie sieht einfach großartig aus, muss man einfach mal sagen, was ja auch nicht unwichtig ist für seine Tosca, aber sie hat eben auch genau am Anfang diese Attitüde dieser Diva, wenn sie da in die Kirche Santa Maria della Valle und ich habe ihr was gehört, andere Frau, was ist das hier, was ist los und dann also sofort die alle Ecken ihre Nase reinsteckt, um zu gucken, ob da irgendwo eine Frau versteckt ist oder wenn sie dann sieht, dass sie da auf dem Bild, was er da malt von der Maria Maddalena, dass dann da also diese Maddalena hat dann blaue Augen und sie hat auch selber braune Augen und dann sagt sie, fagli gli occhi neri, du mach ihm gefälligst schwarze Augen und bist mit einem Ausdruck der Empörung und aber wie sie dann auch im zweiten Akt, wie sie da hatte, auch einfach wunderbar singt, sie ist einfach eine großartige Sängerin, die großartige Technik hat, denn es ist eben nicht nur Geschrei, und Wut und Leidenschaft, sondern eben gerade die große Arie Visi d'Arte ist eben auch ein Musterbeispiel des italienischen Bel Canto. Da muss man auch einfach gut singen können. Und die Hardros kann einfach gut singen.
Und sie rollt das R mindestens genauso schön wie sie. Weil sie spricht ja auch wunderbar Italienisch.
Ja, ja.
Das kommt ja auch noch dazu.
Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also diese Oper lebt sehr stark auch vom Text. Und wenn man manchmal dann doch den Eindruck hat, dass manche Sänger relativ wenig von dem verstehen, was sie da singen, dann ist das bei manchen Opern weniger wichtig, aber bei Tosca ist es absolut entscheidend. Nicht nur bei Scarpia, sondern auch eben bei Tosca und bei Cavaradossi.
Haben Sie zum Schluss noch einen Tipp für die Opernbesucher in Salzburg? Wenn man jetzt in die Tosca geht und es ist vielleicht eine Premiere für einen selber, was würden Sie dem Opernfrischling mit auf den Weg geben?
Man sollte sich einfach, das denke ich mal, von der Leidenschaft dieser Musik, von der Intensität, mit der Puccini diese Oper komponiert hat, mitreißen lassen, gefangen nehmen lassen. Nicht vielleicht nur auf die Kostüme achten und Inszenierung, sondern auch seine Ohrenspitzen in den Orchestergraben hineinhören, was da einfach alles Tolles passiert. Und dann wird man, glaube ich, schon sehr beglückt dann auch nach Hause gehen.
Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank.
Gern geschehen. War mir eine Freude.